Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik. Und warte, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um drei.
Ja, den kenne ich auch noch. Das waren noch Zeiten. Wann war das so? 2013 so?
14? Es ist eine Weile her. Es ist wirklich, wirklich lange her. Und das Ding ist, wir haben auf unserem Discord eine Community, die da ständig wächst und die vor allem jetzt auch miteinander, da haben sie gespielt, ja, so Spiele gespielt, wo man so malt und rät. Und die sind natürlich alle auch sehr Film- und Serien versessen. Und dabei haben sie auch so ein bisschen Erinnerungen geschwelgt, wie lange sie uns eigentlich schon auf den verschiedensten Plattformen folgen. Und da war auch eben unter anderem seit DVD-Kritikzeiten. Ne? Und dann habe ich dann das mal, ich habe mich bedankt mal im Namen von uns beiden auf dem Discord für das Engagement und bei den Moderatoren. Ich habe mich alle sehr darüber gefreut. Und deswegen kann ich nur alle ermutigen, die sagen, sie wollen noch mehr Zwei wie Pech und Schwafel mit den Leuten sich auch austauschen. Kommt auf unseren Discord. Und da habe ich dann diese alten Sätze nochmal
rausgekramt. Wo findet man den eigentlich, den Discord?
Also der ist am einfachsten, wir haben den hier, glaube ich, wir haben den nicht in den Shownotes hier verlinkt, sondern wenn ihr auf unserem Instagram-Account von Zwei wie Pech und Schwafel vorbeischaut, dann findet ihr dort quasi über den Linktree den Link rein direkt in den Discord. Ist ein kleiner Umweg, aber relativ einfach und dann seid ihr dort und könnt euch austauschen über Filme, Serien, da sind verschiedenste Kanäle zu verschiedensten Themen und eben auch so gemeinsame Aktionen, die gemacht werden. Auf jeden Fall super sweet und ich habe so ein bisschen reingehört, sehr positiv miteinander, das finde ich wirklich toll für alle, die also sagen, ey, ich möchte mich mehr austauschen, schaut gern vorbei. Und da habe ich das eben gesagt mal zur Begrüßung und da meinten einige, wow, jetzt bin ich 10 Jahre jünger. Und dann dachte ich mir, hey, so kann man auch mal einen Podcast anfangen, anstatt immer mit, hallo David, hey David.
Übrigens sehe ich gerade, der Trailer zu Nesha 2 ist bei IGN hochgeladen worden. Michelle Yeoh spricht unter anderem eine der Rollen. Der kommt also tatsächlich, wir haben es neulich ja besprochen, synchronisiert nochmal in die USA. Vielleicht kommt er dann auch nochmal synchronisiert zu uns nach Deutschland. Keine Ahnung, was sie damit wohl machen. Ich habe jetzt gerade bei YouTube nämlich suchen wollen, denn ich habe vorhin ein Video gesehen bei Moviepilot. Das Video heißt, diese Filme haben mein Leben verändert. Und der Hadi, den kennst du auch, der hat das ja von Eve übernommen und war heute unter anderem auch im Kino, als wir Fantastic Four gesehen haben. Und da erzählt er unter anderem, dass
Also Hardy hat ein Format übernommen von Eve, das heißt, diese Filme haben mein Leben verändert?
Nee, Hardy hat Moviepilot übernommen. Eve ist doch mal da gewesen.
Genau.
Und dann haben das Bea und Hardy übernommen. Die machen das, wie ich finde, beide ziemlich gut. Und Hardy ist sehr jung. Erzählt darin, dass, also seine Filme, die er aufzählt, sind, merkt man auch so richtig, so Superbad, Project X, Furious 7, also Fast and Furious 7 ist so der erste Fast and Furious gewesen, den er gesehen hat. Und er erzählt darin auch in dem Video von dir. Er erzählt da, dass einer seiner ersten großen Kinoerlebnisse war, wie er auf einer Social Movie Night gewesen ist und so ein richtiges Fanfoto gemacht hat mit dir, das ihm bis heute peinlich ist. Das hat er da aber nicht gepostet. Und es ist ganz strange für ihn, meint er, heute im Kino ja neben uns zu sitzen quasi, weil er uns beide wohl auch viel geguckt hat. Aber du bist ja damals derjenige gewesen, ne, als Frank Tausch dann gestorben ist, warst du ja jahrelang, glaube ich, jetzt vielleicht noch neben Dominik Porschen, der, wie hieß das, Filmfabrik?
Die Filmfabrik, ja, genau.
Genau, ich glaube, du warst ja die einzige Größe da, ne? Und da, ich glaube, ganz viele sind mit dir groß geworden und deinen haben irgendwie Filmgeschmack, was traurig ist für Deutschland, dass ihr Filmgeschmack von dir geprägt wurde, aber so war es.
So, David, du, warte mal. Oh, ich wollte gerade sagen, du Pisser oder so, was Gemeines sagen. Ey, die Zeit vergeht, Mann, das ist so gruselig. 14,5 Jahre. Ich gucke mal so ein halbes Jahr schon, jetzt ist es schon 14,5 Jahre. Das geht nicht rückwärts, du. Es geht nicht rückwärts, nee, die Zeit. Nee. Das ist gruselig.
Ja, ja. Wir haben heute für euch einige Themen, also sehr viele sogar. Wir haben Life of Chuck, wir haben Fantastic Four, wir haben den Schlümpfe-Film, habe ich für euch geguckt, habe ich mich durchgelitten. Wir haben nochmal John Wick hier zu Gast bei uns. Was haben wir noch? Ich glaube, da fehlen noch einige Sachen, die wir gesehen haben. Du hast Untamed gesehen?
Ja, ich weiß auch, was ich letzten Sommer getan wurde.
Ja.
Das habe ich auch geguckt. Und dann haben wir es, glaube ich, hast du alles aufgezählt. Aber ja, es ist ja ein bisschen was.
Wir haben auch Kommentare letzte Woche bekommen. Letzte Woche war ja nicht nur unser Deep Dive zu den Komödien. Wir haben auch nochmal über Superman gesprochen. Und da gab es ein paar, sehr viele Kommentare sogar. Viele haben sich gefreut, haben gesagt so, ey, das ist so ein Deep Dive, das mögen wir. Manch anderer fand es auch nicht ganz so gut, so einige Argumente, die wir hatten. Ich habe mal zwei Kommentare, die ich mir rausgenommen habe. Jan schreibt zum Beispiel zum Thema Comedy im Kino. Das wurde ja schon mit dem Heimkino ein bisschen angerissen. Für mich gibt es im Vergleich zu beispielsweise Actionfilmen keinen Vorteil, Comedies im Kino zu gucken. Weder die große Leinwand noch das gute Soundsystem bieten mir da einen großen Mehrwert. Und meistens zielen sie auch nicht darauf ab, eine dichte Atmosphäre aufzubauen. Da ist mir der zeitliche und monetäre Mehraufwand nicht wert. Das hast du, glaube ich, sogar schon ein bisschen gesagt gehabt letzte Woche, dass viele wahrscheinlich im Heimkino bleiben werden, wenn es um Komödien geht. Weil was soll das, ins Kino zu gehen? Gerade jetzt, wo die Tickets so viel teurer geworden sind, oder?
Also ich habe letzte Woche eher ein bisschen auch angerissen, dass dieser Heimkino-Aspekt immer eine ganz wichtige Verwertungskette ist für Komödien, dass da früher locker mal auch 100 Millionen verdient werden konnten und dass dieser Verwertungsbereich wegbricht. Ich verstehe, dass man sagt, der Schauwert, der auf der Leinwand gegeben ist, weder der Sound noch die Bilder sind dort. Was ich mich natürlich so ein bisschen frage ist, also so richtig gute Komödien, die in einem breiten Publikum funktionieren, lacht es sich nicht manchmal in einer großen Runde noch mehr? Vor allem, wenn so ein paar Leute so auch eine sehr unterhaltsame Lache haben, die noch mal so eins drauflegen. Mhm. Gibt's ja auch manchmal. Mhm. Und ich weiß, also meine letzten beiden Komödien, wo ich im Kino sehr gelacht habe, waren Wir sind die Griswolds und Game Night. Game Night ist eine total Johnny underrated English 3
nicht
Komödie.
Vergessen.
Was nicht vergessen?
Johnny English 3 nicht vergessen.
Hat jemand auch in den Kommentaren geschrieben unter Spotify. Ja, da warst du dabei. Das weiß ich noch. Da war ich mit dir im Kino. Aber da frage ich mich manchmal, ob das nicht dann auch richtig schön ist, so in der ganzen Gruppe zu lachen. Aber ansonsten verstehe ich diese Argumentation vor allem. Und das hat noch jemand anders. Ich habe gerade die Userin, ich glaube, eine Userin nicht im Kopf, die sagt, die Komödien oder beziehungsweise der Witz ist so sehr auf Memes und auf Reels und so weiter verteilt worden und kann dabei auch vom Düsteren oder in sehr spitze und nischige gehen oder breitflächig sein, aber in sehr kurzer Zeit die Pointe liefern, dass eben diese klassischen Gags und Lacher heutzutage eben runtergebrochen sind in diese sehr schnell konsumierbaren Happen. Und da ist was drin. Wenn ich lachen will, gucke ich auch manchmal Reels oder feiere dann über wirklich fiese Memes und poste diese Y-Stories.
Also ich hatte das ja auch mal wir haben vor ein paar Folgen schon mal darüber gesprochen und da hatte ich auch schon mal in den Raum gestellt, dass so breit wie das Internet aufgestellt ist, so, ne, wo du in die eine Ecke gehen kannst und dann machst du mal schnell eine Try Not to Laugh Challenge an, wo du in kürzester Zeit mit witzigen Clips zugeballert wirst. Oder du kannst dir irgendwie schwarzen Humor angucken, Memes. Simpsons ist mit einem Klick auf Disney Plus zu haben oder eine Komödie auf den Streamern. Dadurch bist du, was Humor angeht, glaube ich, jedes mögliche oder jede erdenkliche Form von Humor ist abgedeckt. Und dafür braucht es dann nicht mehr diese Massen-Events, die früher eine Komödie noch gewesen ist, wo man halt zum gemeinsamen Lachen ins Kino gegangen ist. Vielleicht scheißen da auch viele drauf und sagen, ich will aber gar nicht mit anderen lachen. Ich will in meinem stillen Kämmerlein alleine lachen. Who knows? Aber ich meine, auf Partys ist es ja immer noch so, dass sich dann so witzige Sachen gezeigt werden. Und ich saß neulich erst wieder mit zweien zusammen, die darüber sich unterhalten haben, über diesen seltsamen Appeal, den so Schreckensvideos gemeinsam gucken. Es wurde unter anderem über, du kennst diesen berühmten Film mit den zwei Mädchen und dem einen Glas.
Und du meinst mit dem Soft-Eyes?
Genau, die Unterhaltung darüber fing an, weil ich meinte, why? Ich habe das nie verstanden, ich habe das nie nachvollziehen können, auch weil alle dann immer sagen, so nicht, ich habe jetzt krass gelacht dabei, sondern alle fangen nur zu würgen an und das hat aber trotzdem irgendwie so ein Ding, wo Leute sagen, in der Gruppe machen sie es dann. Ich habe hier einen Kommentar gehabt, der kritisch mit unserer Berichterstattung ins Feld gezogen ist. Hier schreibt jemand, ich fand eure Diskussion bezüglich Wokeness und Cancel Culture ganz gut, aber auch etwas widersprüchlich. David sagt zum Beispiel, es gibt noch massiv Themen, die bei niemandem anecken. Aber genau das Gefühl habe ich überhaupt nicht mehr. Sobald man über irgendwas spricht, was sich über etwas anderes als den reichen weißen Mann lustig macht, wird man irgendwie fast immer jemanden finden, der sich angegriffen fühlt. Ich bin mal sehr gespannt, wie zum Beispiel der Stromberg-Film wird. Ich glaube, dazu kann man am ehesten sagen, und das haben wir letzte Woche ja auch gemacht, schau dir mal die nackte Kanone an, den alten Teil. Ja, und da hast du dann halt das perfekte Beispiel von einer Komödie, die ganz viele Wege findet, dich zum Lachen zu bringen und muss dabei keine Witzchen über, ne, keine rassistischen Witzchen, keine sexistischen Witzchen machen. Und nur um die geht's ja eigentlich. Das ist auch ein bisschen das, was wir letzte Woche gesagt haben, dass diese Rufe relativ laut werden von Leuten, die sofort sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Und das ist ja nicht wahr.
Ich glaube, es ist relativ einfach, in großen Anführungszeichen witzig zu sein, wenn man sich gegen Minderheiten oder Randgruppen richtet, die quasi nicht in so ein normatives Erzählbild passen, die aus bestimmten Gründen herausstechen, um das dann als Merkmal zu nehmen, um sich darüber lustig zu machen. Das ist relativ einfach. Und du wirst doch vielleicht immer ein Publikum finden, genauso wie du Leute findest, die sicherlich auch ein Problem damit haben. Was ich wiederum viel schwieriger finde, und da kommen wir zum Beispiel zu Die nackte Kanone, oder da kommen wir auch zu einem, wie einem Jack Black beispielsweise, wie ich finde, dass Humor auch ganz anders auf einer rein menschlichen Ebene mit unserem Menschsein und mit unseren Vorstellungen von bestimmten zum Beispiel Berufsbildern, oder das ist ja im Fall der nackten Kanone so, funktioniert, aber man dabei viel feinsinniger mal überlegen muss, wie geht man in etwas rein, was für alle funktioniert, ohne gleich viele vor den Kopf zu stoßen. Da muss man mehr drauf rumdenken. Das ist schwieriger zu greifen. Und ich glaube, diese Zeit und auch diese Qualität, die findest du heutzutage gar nicht mehr so oft. Und ja, dann kannst du dich gegen irgendwelche Gruppen, dann kannst du homophob oder rassistisch oder was auch immer sein, darfst dich aber auch nicht wundern, wenn damit Leute ein Problem haben. Und das heißt nicht unbedingt, dass jeder mit allem ein Problem hat. Also das ist so ein bisschen das, woran ich denken muss, wenn ich so einen Kommentar höre. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass man nur auf alter weißer Mann rumtritt. Nee, ein guter Humor war schon, oder was heißt ein guter Humor? Ein intelligenter Witz, der hat noch nie viele Feinde produzieren müssen oder Leute angreifen müssen, aber der braucht auch echt ein bisschen Talent dafür. Und das wiederum beobachtet man heute, zumindest in der Filmwelt, immer weniger, wie ich finde.
Gerade Talent, also gerade auch Humor. Ich finde, man muss halt witzig sein. Man muss witzige Schreibe haben oder ein Talent auch für Timing haben. Sowas hat ja heute auch fast keiner mehr. Viele haben ja das Gefühl, sie sagen jetzt einfach was Krasses, das ist dann ein bisschen edgy und damit ist es dann automatisch irgendwie witzig. Wird sich schon jemand finden, bei dem das so ist. Und das finde ich, ist halt eben nicht so. Aber über Humor kann man...
Deutschland hat Comedians, die nur so funktionieren. Ich meine, ich glaube, eine ganze Oliver Pocher-Karriere basiert, glaube ich, darauf, einfach Dinge zu sagen, wo du dachtest, Alter, was geht denn? So,
also,
weißt du?
Ich glaube, ist von bis, also, aber wir haben ein paar der schlechtesten Comedians, die es überhaupt, glaube ich, gibt. Ich habe früher zwar auch den einen oder anderen gehabt, über den ich lachen konnte, aber muss schon auch sagen, zwischen all den, sagen wir mal, Michael Mittermeiers noch als Speerspitze, hast du dafür dann einen Ingo Appelt gehabt oder einen Fips Asmussen oder einen Atz Schröder, ne? Also das war schon auch alles ganz schlimm. Als in meiner Kindheit habe ich nämlich noch voll so Sachen geguckt wie hieß das immer, Freitagabends, diese Comedy-Runde, wo diese ganzen Nicht-Comedians in der Runde gesessen
sieben
haben.
Sieben Tage, sieben Köpfe,
oh, glaube ich. Oh, das war so das ist so scheiße gewesen. Das habe ich so krass gehasst und meine Eltern haben das aber immer angemacht und es ist so mies.
Aber als Gegenbeispiel nehmen wir zum Beispiel mal immer dieses, muss man überlegen, das Duo, man muss jetzt nicht unbedingt Fan von den beiden sein, aber Anke Engelke und Bastian Pastewka, ne, die haben eine große Fanbase und die machen seit Jahrzehnten in den verschiedensten Rollen immer schon irgendwie so mal als Paar oder als irgendwas so Gags und Showauftritte und erschaffen so Bilder, die kaum jemanden vor den Kopf stoßen. Ne? Die haben eine ganz tolle Art, Humor aus sich heraus zu erzeugen. Witzige Situationen. Die sind zum Beispiel, die ich da zum Beispiel sehr schätze. Oder ich hatte letztens auf dem Amazon Prime Präsentation diese, kennst du das, Siegfried und Joy, dieses Zauberer-Duo?
Nee.
Ah, die sind super lustig, die haben einfach mit dem Klischee von Zauberern und Magieshows und wie man den unterwandert, eine so schöne Bühnenperformance abgeliefert. Siegfried und Joy, wenn du die noch nicht kennst, musst du dir mal geben. Die machen quasi so Anti-Magie-Sachen, aber mit all den Show-Elementen, dass man sie lieben muss für die Show, die sie machen, aber nicht für die Magie. Und dann ist dann doch wieder ein richtig krasser Trick mittendrin, wo du sagst, wo kommt denn das jetzt her? Also es gibt das. Humor ist nur einfach so wahnsinnig breit gefächert. Und dann, ja, du findest immer Leute, die, glaube ich, dann darauf rumstreiten können. Genauso wie ich der Meinung bin, es ist wirklich schwer, einfach einen richtig guten Witz zu machen.
Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Nicht-Witz. Und zwar holen wir euch in die ernsthafte Welt der Filme zurück und sagen damit herzlich willkommen zu Zwei, Pech und Schwafel.
Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung und bedanken uns natürlich bei unserem Langzeitpartner Koro. Im Koro Online-Shop findet ihr auch jetzt zur ganz, ganz heißen Jahreszeit, denn im Juli scheint die Sonne, es ist warm, man geht raus, man geht ins Wasser. Das heißt, dass man gerne auch mal picknickt oder mit Freunden ein Barbecue veranstaltet und grillt. Und da gibt's im Koro Online-Shop sehr viele Sachen. Wenn es mal ein leckerer Aufstrich sein soll oder man sich einen Dip selber macht, findet ihr dort haltbare Lebensmittel in Großpackungen und Fleischalternativen auch oder eben schon fertige Dips oder einfach mal so geröstete Edamame. Da weiß ich, mein guter David, der snackt gerne mal und greift so rein in eine Nussmischung oder so ein paar Maiskörner oder verschiedenste Nussmixe. Ich liebe ja die Barbecue-Variante. Und das Schöne ist zum Beispiel auch so eine erfrischende Trockenfrucht, die schmilzt dir nicht weg bei der Hitze. Ihr habt also eine riesige Auswahl im Koro-Online-Shop, auch für unterwegs, auch für die ganz heißen Tage. Aber Schaut einfach rein, überzeugt euch selbst und beim Bestellvorgang könnt ihr noch unseren Code Schwafel5 verwenden. Schwafel als Wort und 5 als Ziffer und dann spart ihr nochmal 5% auf den ohnehin schon sehr fairen Preis. Dankeschön an Koro und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast. So, womit wollen wir anfangen, David?
Ich würde einfach mal sagen, wir fangen an mit, ich weiß ja, Robert, was du schon längst wieder vergessen hast, nach 15 Minuten wahrscheinlich schon wieder vergessen hattest, nämlich das Reboot oder Remake oder, nee, Remake ist es nicht, es ist eher ein, wir versuchen es jetzt nochmal von, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, den habe ich mir auch angeguckt. Den habe ich mir jetzt tatsächlich im Kino noch angeguckt, denn es gab keine Presseverführung. Auch du warst ja noch drin, ne, in einer normalen Vorstellung. Wir haben also Geld ausgegeben dafür. Und Yves ist letzte Woche in den Urlaub gefahren und schrieb uns dann, wir haben so eine Gruppe mit denen. Und er meinte, ey, boah, wenn ihr da drin wart, sagt mal unbedingt, wie der war. Und ich dachte so, warum? Also A, wer will das wissen? Also will Yves wirklich wissen, wie ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, das Reboot ist? Und vor allen Dingen, du weißt doch schon, was da passiert. Du brauchst nur den Trailer gucken und ich glaube, man kann diesen Film miterzählen, bevor man ihn gesehen hat. Und ich hätte mich jetzt gerne im Kino überraschen lassen. Muss sagen, ich wurde nicht überrascht. Ich war direkt so, dass ich dachte, das ist derselbe Film nochmal.
Ja, also das ist der gleiche Film nochmal. Man muss ja festhalten, ich glaube beim Original, die sind ja alle ziemlich bekannt geworden, ne? Die damals 97 zu sehen waren. Und ja, was war das Original? Eine Reihe von Freunden ist schuld an dem Tod einer Person, schwören sich, das niemandem zu verraten, bis ein Jahr später sie die Nachricht bekommen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und daraufhin macht ein Killer, eine Killerin, whatever, in so einer Fischer- oder Öljacke genannt und einer Hakenhand Jagd auf die. So, jetzt habe ich auch die Geschichte vom Neuen erzählt.
Ja, das ist wirklich genau dasselbe. Also und auch der Rest, die gesamten Klischees auch, all das ist wie früher. Ich finde, die Teenager sind immer ein bisschen blöder als früher, weil die an so moderne Klischees, auch so an Influencer-Klischees angepasst wurden. Es gibt gleich das allererste Gespräch, da wird unsere vermeintliche Hauptfigur, natürlich wieder eine junge Dame, trifft auf ihre beste Freundin oder so, also eine aufgeplusterte, ziemlich zurechtgemachte, ja, ich glaube, reich ist sie oder sie ist eine Influencerin, ich habe es nicht ganz nachvollziehen können und die sagt als allererstes, Baby, heute musst du dir Milo schnappen, deinen Typen, du siehst heute so hot aus, ja, da fangen hier an die Wände zu schmelzen und sie sagt, nee, ich weiß nicht, findest du wirklich und dann Schnitt rüber auf Milo, der steht da mit seinem besten Kumpel und der beste Kumpel sagt, Mann, Boy, du wirst immer meine Nummer eins bleiben. Ja, da sind dann diese beiden Typen, die haben dicke Eier und starke Muskeln und die beiden Mädels, die sagen, die Kamera
nichts zeigt gegen das dicke dann. Eier und starke Muskeln.
Ja, ja, ich sag, will gar nicht sagen, keine Kritik. Und die Kamera schneidet dann rüber auf die Mädels, die stehen dann da, machen so hihihihi und winken dann so rüber und du denkst so, oh, oh, da tut sie alles weh. Es ist so scheiße, es ist so schlimm.
Ja, also am Anfang fand ich es nett, mal wieder so ein paar 90s-Vibes zu haben. Die waren so ein bisschen da. Und ich fühlte mich auch so an diese Klischeefiguren eben erinnert. Du hast so den Softeren, du hast so den Macker, du hast so die plastikgefühlte Oberflächliche. Du hast die eine, die so ein bisschen natürlicher daherkommt. Und hier noch eine fünfte im Bunde, eine alte Freundin von früher. Weil während die anderen vier alle wohlhabend sind und aufs College gegangen sind, ist sie zurückgelassen worden mit einem Trauma. Aber als sie sich am 4. Juli das Feuerwerk anschauen, da kommt es zu diesem Zwischenfall. Du weißt bei, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, dem neuen Film von Anfang an, was kommen wird. Und diese 90s-Vibes fand ich ehrlicherweise ganz nett. Ich fand es auch ganz okay, dass die Person, die tötet, mehr als nur einen Haken zur Verfügung hat. Aber mehr ist dann auch nicht gewesen. Also der Film versucht, der hat ein, zwei schöne Bilder, wo Leichen drapiert werden. Einmal vor einem Kamin, einmal an einem Hafen. Da dachte ich so, okay, das sind auch noch nette Stillleben, nehme ich mit für den Horrorfilm. Aber was ich wirklich schade fand, zu diesem Film, oder erinnere ich mich falsch, gehört doch immer wegrennen und gejagt werden, oder? Das ist doch bei Scream, das war doch bei, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, und düstere Legenden auch so ein bisschen, oder?
Ja, es ist dieses immer gleiche Schauspiel aus, und das ist ja typisch für Slasher, dass irgendwann kommt diese Situation, wo klar wird, jetzt ist hier irgendwo der Killer. Und dann fangen die Mädels oder Jungs an, entweder zu schleichen, sich zu verstecken oder wegzurennen. Und alles davon dauert mindestens 5 Minuten, damit man Zeit geschunden hat. Denn in Slashern wird ja traditionell nichts erzählt und es passiert auch nichts. Hier ist das Wegrennen nicht so stark, eher das so, sich so umgucken, ne, dann geduckt nach oben schauen, wo ist der Killer? Man schaut so um sich herum und dadurch wird dann viel Zeit geschunden, bis es dann irgendwann passiert ist. Ich fand die Kills alle eher so, die sind nicht völlig blutleer, aber es ist jetzt auch nichts, also gerade dieses Jahr haben wir schon andere Sachen gesehen. Es fehlt völlig der Spaß zum Beispiel von Final Destinations Bloodlines. Die Reihen würde ich jetzt nicht miteinander vergleichen, aber man merkt hier wieder sehr deutlich, ach, da ist wieder ein Name abgefarmt worden, der irgendwie schon mal da war. Da wird jetzt die Hälfte mit Legacy-Charakteren zugestellt. Auch ein Überraschungscharakter ist mit dabei, der in einer Szene dazukommt. Hat mit mir gar nichts gemacht, diese Figuren nochmal zu sehen. Ist eher immer so, dass ich denke, hui, die Person ist aber auch alt geworden.
Wirklich?
Ja, also Freddie Prinze Jr. ist alt geworden, muss ich sagen.
Okay, wir reden jetzt nicht über die gleiche Sache anscheinend. Ich rede über eine Traumsequenz.
Die Traumsequenz, die fand ich super.
Da ist nämlich niemand alt geworden. Da dachte ich, what the fuck?
Ja, ja,
okay,
ja.
Weil ich dachte, du meinst gerade das. Ich war so, nee, wie gut,
ich mein Freddie Prinze Jr.
Ich war so, okay, gut, schön, dass wir das kurz mal aufgelöst haben. Ja, also der Film ist, ich glaube, niemand hat jetzt einen großen Wurf erwartet. Obwohl, andersrum. Ich habe eigentlich gehofft, da könnte was bei drum rumkommen, weil man hat ja fast 30 Jahre Zeit gehabt. Und dass es dann wirklich so nichts ist, finde ich dann auch schon ziemlich traurig. Was ich vielleicht noch ganz nett fand, ist bei der Auflösung, ja, finde ich die eine Hälfte nicht schlecht, die andere ganz schlimm. Ganz komisch.
Ja, ja. Du meinst die zweite ganz schlimm?
Die zweite ist ganz schlimm.
Ja, ja, die da dachte ich auch.
Die erste finde ich noch jetzt so okay, die zweite ist so, was? Was erzählst du mir hier so? Mhm. Auch so, ich meine, man verrät ja nichts, aber so beiläufig am Tresen mit einem Satz so, das zu legitimieren.
Das Motiv ist völlig hanebüchen, also es macht keinen Sinn. Diese Nostalgie, dieser 90er-Vibe kommt auch, weil da so dann immer mal wieder so, ich hatte das Gefühl, so New Metal läuft da, also was auch in den 90ern gelaufen wäre. Ich merkte das jetzt neulich, ich bin an der Straße vorbeigefahren. Und nicht nur habe ich da ein Plakat gesehen, auf der Chuck, ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt, für 39 wunderbare Jahre gedankt wird. Da werden wir gleich zu sprechen drauf kommen.
Charles Kranz,
genau. Diese Plakate hängen nämlich überall in Berlin gerade, ohne Erwähnung des Filmtitels. Das fand ich auch nicht schlecht. Das ist so ein bisschen Viral Marketing. Aber dann sah ich ein großes Banner von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und ich dachte so, irgendwie habe ich mich in dem Moment, weil es auch so ein Sommer draußen gerade war, jetzt gerade haben wir typischen deutschen Sommer mit viel Regen, aber das war vor 2 Wochen noch anders. Und da erinnerte ich mich, wie ich, glaube ich, 1995 oder 96 auch als kleiner Teenager mit meinem Fahrrad durch damals noch München geradelt bin und da die Plakate des gleichnamigen Films gehangen haben. Heute ist es ja so, dass diese Filme dann einfach nochmal mit demselben Titel vermarktet werden. Und es hat schon irgendwie was gemacht. Und ich dachte so, irgendwie cool. Aber dann geht man ins Kino und denkt so, in den 30 Jahren hat keiner gedacht, so wir überlegen uns was Neues, sondern es wird wirklich ein Name abgefarmt, der eigentlich nichts mehr zu bedeuten hat.
Leute, halten wir fest. David sagt ja immer, wie schlimm alles in Arrakis-Marzahn war. Aber es gab auch eine Zeit, dass er mit dem Fahrrad durch München gefahren als Kind. Ja, aber man immer nicht ganz vergessen. Das gehört auch zur Wahrheit.
Ja.
Gut, ey, es ist nix. Es ist auch an den obwohl, der ist gar nicht so schlecht in den USA gestartet, ne? Der ist besser als Megan 2, glaube ich, gestartet.
Ich habe das, also der ist auf jeden Fall in der großen Welle an News über Einspielergebnisse von Superman und Co. ist der untergegangen. Also,
nee, der hat nur so 14 oder 15 Millionen oder so. Ich kann hier parallel mal
gucken. Wird nicht viel gekostet
aber
haben,
es
ne?
War der hat 20 nur gekostet und ich glaube, ich guck mal ganz kurz, 13 Millionen hat er in den USA eingespielt. Naja, dann noch weltweit, das könnte reichen, dass er zumindest nicht so ein Verlustgeschäft ist. Aber einen weiteren Film braucht man nicht. Oder es können noch mal 30 Jahre vergehen, ehe es weitergeht, würde ich sagen. Okay, mehr braucht man dazu nicht sagen, oder?
Nicht wirklich.
Lass uns doch mal über Wick is Pain sprechen.
Wick is Pain,
ist eine Dokumentation, die hatten wir, ich weiß nicht, ob wir hier schon kurz drüber gesprochen haben, wir hatten die schon mal am Wickel und dann stellte sich raus, da war die noch gar nicht gestartet. Und dann habe ich letzte Woche, bin ich irgendwie drüber gestolpert, zeigt sich, die ist ja doch schon seit 4 Wochen anscheinend raus in Deutschland. Wick is Pain, eine Doku, die geht ein bisschen über 2 Stunden und beschäftigt sich mit dem Phänomen von John Wick, dem Franchise. Und zwar beginnt mit den Regisseuren Chad Stahelski und David Leitch, vor allem der Weg von Chad Stahelski als Stuntman, wie er auch Keanu Reeves im Matrix-Dreh kennenlernt und quasi wie der seine Crew aufgebaut hat und seine ganze Leidenschaft für die Action vor der Kamera, aber auch all die Verletzungen, die damit einhergehen und alles, was dazugehört, bis dann irgendwann die Idee kam, kam, mit John Wick eine eigene Geschichte mal zu erzählen. Und da geht's relativ viel darum, wie kompliziert es war, den ersten Film zu machen. Und eine Sache, die wollte ich eigentlich heute als Trivia nehmen. Und dann hat mir David gesagt, der hat die Doku auch gesehen, ist, was wir beide nicht wussten, Eva Longoria, die ihr vielleicht aus Desperate Housewives kennt, die ist diejenige, die einen Tag, bevor der Dreh von John Wick 1 fast abgebrochen wäre, weil ein Investor abgesprungen ist und über 5,5 Millionen Dollar fehlten und sie inzwischen aber Geld ordentlich verdient hatte und nicht wusste, wie sie es anlegen soll und ein Agent, der nicht mehr ihr Agent war, anrief und meinte, ey, du hast Geld, steck es da rein, da kann man es gebrauchen, hat die 6 Millionen reingeschossen und damit den ersten Film John Wick gerettet, der sonst wahrscheinlich nicht gedreht worden wäre. Eva Longoria ist die Retterin von John Wick, hat dann aber bei den nächsten Filmen nicht weiter Kohle reingepumpt, hat aber trotzdem mindestens 12 Millionen verdient am ersten Teil, kriegt heute noch Checks davon.
Für solche Infos liebe ich solche Dokus, muss ich sagen. Ne? Es gab so 2, 3 Sachen in der Doku, wo ich dachte, ah, wusste ich noch nicht, fand ich super interessant. Unter anderem zum Beispiel, dass David Leitch und Chad Stahelski offenbar verstritten sind und zwar nicht zu knapp.
Das konnten die nicht verbergen, ne?
Nee, gar nicht. Also ganz am Ende der Doku, da wird auch David Leitch nochmal gefragt, wie man denn jetzt zueinander stünde und ob es so ein Konkurrenzverhalten gäbe. Und da antwortet er nicht nur sehr zweideutig, sondern muss dann richtig lachen. Also ich fand das seltsam, also dass man sich da so zerworfen hat oder überworfen hat, um es vielleicht mal konkret zu machen, es ging da nicht nur um Streitigkeiten am Set des ersten Teils, es ging dann vor allen Dingen um die Frage, ob man den zweiten Teil als nächstes direkt macht und David Leitch wollte wohl Flügge werden und hat dann einen eigenen Weg eingeschlagen und ich habe immer gedacht so, ja gut, die haben jetzt nichts mehr zusammen gemacht, aber die werden schon noch Buddies sein. Aber das ist wohl nicht mehr so. Ich habe das nicht so, also so ganz kann ich es nicht sagen, denn David Leitch ist ja immer noch dieses 8711 oder wie diese Stunt-Truppe von ihnen heißt. Mit denen hat er ja auch The Fall Guy gemacht. Also er ist wohl in der Firma noch involviert, aber vielleicht gehen die beiden sich auch aus dem Weg. Und das finde ich mega schade. Es hat die Doku so ein bisschen, hat mir die nicht, ich will nicht sagen versaut, aber das hatte so einen tragischen Beigeschmack dabei.
Also muss man sagen, nach dem ersten Teil ist David Leitch halt rausgegangen aus dem Franchise und hatte sicherlich auch Möglichkeiten. Er wollte und hat dann auch Atomic Blonde gemacht, der ja super geworden ist mit Charlize Theron. Wie ging das dann weiter? Er hat doch den zweiten Bullet Deadpool
Train,
gemacht.
Deadpool, genau. Und dann Bullet Train.
Fall Guy, den zweiten Deadpool. Den Hobbs und Shaw, nee, das war Sean Levy, ne? Das war jemand anders, weiß ich nicht
mehr.
Nee,
der hat auch Hobbs und Shaw gemacht.
Hat er auch Hobbs & Shaw gemacht. Okay, also der hat ganz schön große Namen und auch Studios dann abgegriffen. Vielleicht steckt er auch so, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass er auch so transportierte, er wäre jetzt die größere Nummer von beiden, weil Chad Stahelski so drin geblieben ist in diesem John Wick-Franchise. Also ich weiß nicht, das wirkte wie ein bisschen eine Überheblichkeit von der einen Seite, aber eigentlich nicht viel Groll von der anderen. Chad Stahelski wirkte eher so, wie er hat das nie verstanden, warum er dem gemeinsamen Baby so den Rücken kehrt. Ja. Aber wenn dann überhaupt, fand ich David Leitch tendenziell unangenehm von beiden.
Ja, also wenn ihr das selber so ein bisschen nachempfinden wollt, dann schaut euch die Doku an. Ich kann sie tatsächlich weitestgehend empfehlen. Muss sagen, also ich mochte alles, bis so John Wick 1 durch war. Sie erzählen aber den zweiten, den dritten und den vierten auch noch durch. Und irgendwann merkte ich, haben sie alles erzählt. Irgendwann haben sie erzählt, dass das ganz schön schwierig ist, das zu drehen. Und irgendwann hat sich die Maschinerie aber auch eingeölt gehabt. Sagt man wahrscheinlich wieder nicht so wie letzte Woche. Da habe ich das Pferd von hinten aufrollen gesagt. Und ganz viele Leute konnten nicht davon lassen, das in den Kommentaren zu erwähnen. Aber hier ist es, also man merkt, der erste John Wick, der wurde so zusammengestümpert und ist dann durch Zufall ein Erfolg geworden. Sie sagen auch beide, dass sie den ersten Rough Cut gesehen haben und der so schrecklich war, dass sie dachten, okay, das war's jetzt. Beim zweiten Teil hat Chad Stahelski schon mehr Hilfe bekommen, auch nochmal von außen und dann wurde das besser. Und der dritte und vierte, da merkst du, das ist dann einfach eine geölte Maschinerie gewesen und da hat das dann funktioniert. Und da wurde die Doku auch so ein bisschen repetitiv. Eher hatte ich das Gefühl, dass es dann spannender wurde zu sehen, dass Keanu Reeves auch körperlich krass abbaut. Also was ich auch nicht wusste, ist, dass der wohl ein starkes Leiden hat im Knie und dass sein hinten im Genick, dass er da schon geschweißt wurde. Und da sagt man, glaube ich, auch nicht, eine Fusion hat man da vorgenommen, zweier Knochen. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch deswegen gesagt, so John Wick 4 ist sein letzter Film und es wird keinen weiteren mehr geben. Was stimmt ist, dass man ihn oft humpeln sieht in seinen Filmen. Gerade in den letzten beiden Teilen hat man das dann sehr stark gesehen. Ist ein spannender Einblick, aber einer, der mir viel zu viel erzählt hat.
Die letzte halbe Stunde ist auf jeden Fall zu viel. Ich kaufe aber diese Leidensfähigkeit Keanu Reeves total ab. Also da legen die gefühlt auch alle die Hand ins Feuer, dass der immer die Extrameile geht, aber der Preis scheint hoch zu sein. Es gab noch ein paar nette Sachen, Donnie Yen mal off-take zu sehen, weil sie dann so ein bisschen so Sachen durchgehen und er meint so, oh nee, da muss noch so ein bisschen philippinische Kampfkunst rein, das ist nicht richtig so und so. Das fand ich auch noch ganz nett.
Aber das ist so ein Moment, den hätte ich gerne länger gesehen, weil das war einer von denen, den ich spannend fand, weil da merkte man, Donnie Yen ist ja selber Regisseur, der in China ganz viel dreht, der dann auch wahrscheinlich genervt gewesen ist. Das merkte man eben in den kurzen Szenen ein bisschen an. Und da dachte ich, oh, davon mehr und weniger davon, wie Chad Stahelski so, ja, so flapsig im Stuhl hängt und dann so, oh, das lief nicht so gut. Und ich hatte das Gefühl, dass man dem gerade viel aus den, und auch ja. Keanu Reeves, der auch komisch ist, muss ich wirklich sagen, aus den Zwischenszenen ziehen musste.
Die Doku macht zum Beispiel einmal das Thema auf, der Dreh in Marokko war die Hölle. Marokko war voller Probleme, aber redet dann gar nicht darüber. Und das wäre zum Beispiel spannend gewesen, statt wieder aufs Interview zu schneiden. Oder als die von mir geliebten trainierten Hunde und Halle Berry mal Thema werden.
Genau.
Ich mir auch gewünscht, mehr davon zu
Halle bekommen. Halle Berry sagt, sie hat sich Knochen gebrochen. Das war's. So, das ist vielleicht ein Promo-Talk für die Kamera kurz gewesen, aber das sind die eigentlichen Geschichten, die dann spannend sind und nicht dieses, ja, und dann haben wir das gedreht und dann kam der Produzent und hat gesagt, jetzt dreht man noch das und da verlor es diesen interessanten Aspekt, den ich darin erst gesehen hatte. Deswegen ist auf jeden Fall für John Wick Fans was man gucken kann, aber nicht muss.
Könnt ihr euch auf jeden Fall würde ich sagen, als VOD holen, auf jeder Plattform wahrscheinlich leihen oder kaufen. So, lass mich dir kurz von einer Serie berichten, die auf Netflix, ich glaube, immer noch Platz 1 ist der Charts, David. Untamed. Mhm. Ungezähmt.
Das ist das mit Eric Bana, ne?
Eric Bana.
Genau, ja. Wir haben den Trailer gesehen, weil du hattest davon geredet, dass du den gucken willst. Dann schlage ich das ja meiner Frau vor. Sie meinte sofort, sieht ja zum Schreien aus, gerade weil es auch so nach TV aussieht, billig aussieht. Gucken wir nicht. Jetzt sag mir mal.
Ich verstehe manchmal wirklich nicht, was da los ist.
Ja. Also aber es sieht billig, Serie aber da gehe ich mit. Es sieht billig aus.
Ey, allein die ersten 2-3 Minuten, die Fahrten durch den, also was nicht funktioniert ist, wenn wir sagen, der Bergdoktor hat wertige Aufnahmen von Bergen und Untamed ist billig. Also ich habe nur den Trailer gesehen.
Ne?
Ich weiß nicht, was im Trailer drin ist, aber was bei dieser Serie, ich erzähle gleich, worum es mit den Figuren geht, aber was eigentlich, finde ich, das dominante Thema ist und deswegen vielleicht auch der Titel Untamed so gut ist, er spielt im Yosemite Nationalpark in Kalifornien, aber gedreht wurde das Ding in British Columbia und du hast diese ungezähmte wilde Natur, die Berge, diese endlosen Wälder. Du hast richtig geile Fahrten über so reißende Strömungen dort, über diese Wälder, wo du halt immer weißt, ey, wenn du da verloren bist, bist du verloren. Ich weiß nicht, ob du gerade mitbekommen hast von dieser Frau letzte Woche, die 12 Tage im Outback überlebt hat in den USA.
Ja.
Wie ein Wunder, die gefunden wurde. Und so ein bisschen so diese Vibes bekam ich bei Untamed, weil wenn du dann in der Wildnis verloren bist, dann da gibt's nun mal Wölfe, da gibt's Bären, da gibt's sonst was. Dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Und das ist so drüber. Das sind richtig geile Aufnahmen von Natur. Ich habe das zum das Haus auf Leinwand geguckt und war sofort so, boah, das sieht ja cool aus. Und das mochte ich richtig gerne. In drinnen Untamed hast du eigentlich so diese typische alte Grundgeschichte. Du hast in diesem Fall einen Spezialagenten von einer Einheit, der Verbrechen aufdeckt, die in Nationalparks stattfinden. Das ist die Rolle von Eric Bana. Und ganz am Anfang, das fand ich auch schon ganz clever, weil ich das so noch nicht gesehen habe, siehst du zwei Bergkletterer, die gesichert die Bergwand hochklettern und von oben stützt ein Frauenkörper runter. Und zwar genau auf das Seil zwischen den beiden. Und reißt deswegen den einen mit runter und dann hängt der Leichnam und er zusammen an dem Seil an dem dritten. Ich dachte, okay, das ist ja eine Eröffnung. Und dann geht es im Grunde 6 Episoden darum, wer ist diese Frau? Warum ist sie da runtergestürzt? Was ist das für eine Geschichte? Und warum gibt's von der keine Spur? Wie lange ist die da schon irgendwo? Was ist ihre Geschichte? Und dann hast du eben so dieser alter Cop, der selbst ein großes Trauma in sich trägt, der aber trotzdem versucht, noch das Richtige im Leben zu machen, aber durch seine grantige Art sich quasi auch immer so ein bisschen vergrault, 1-2 alte Weggefährten, eine neue Rangerin an der Seite, Weise, für die das alles neu ist. Also eigentlich uns bekannte Klischeefiguren aus diesem Genre, ne? Alt trifft auf neu, trifft auf alte schlimme Sachen, die passiert sind und trotzdem so mit raubeinigem Charakter die Gerechtigkeit suchen. Das ist nicht neu, aber ich finde die Vibes, die Eric Banner versprüht oder auch Sam Neill, den man ab und an da sieht und so eine alte Geschichte hin zu einer Ehe, die mal war und dann einer Sache, die sich eigentlich schon in der zweiten Episode ankündigt, die ich jetzt aber nicht vorwegnehmen möchte, ist es vor allem für Leute, was die Slowburn mögen. Das ist eine ganz simple Slowburn-Krimi-Drama-Thriller-Geschichte in einer richtig schönen Kulisse. Ich fand's wirklich ordentlich, bis hin zu gut, kein Muss, aber diese Atmosphäre, die hat mich schon so ein bisschen absorbiert. Das mochte ich ganz gerne.
Okay, alles klar.
Ja, aber würde mich mal interessieren, wenn du dir nur 2 Minuten Zeit nimmst, mehr nicht, wenn du die ersten 2 Minuten anmachst und mir sagst, ob das billig gefilmt aussieht, wie die Berge und die Natur.
Ja, sind. Ja. Also ich mag den Look halt gar nicht. Das ist dieser Digital-Look, der auch mir zu clean, zu hell, zu wenig ausgeleuchtet ist oder beziehungsweise so stark ausgeleuchtet, dass einfach die Facetten im Bild fehlen und da nicht mehr auf Details eingegangen wird, nicht mit Details nicht mehr herausgearbeitet werden. Es kann sein, dass das im Trailer einfach überwiegt.
Ich habe den Trailer nicht gesehen, deswegen reden ja vielleicht auch einander vorbei. Wenn sich der Trailer auf die Figuren fokussiert, dann, wenn er sich auf die Natur nicht fokussiert, dann lässt er eines der wichtigsten Sachen weg,
um
die es geht.
Und der Look ist ja dann auch gar nicht wichtig bei der Geschichte. Deswegen, also das, was ich, ihr könnt es im Grunde streichen, was ich gesagt habe. Ich wollte nur kurz erklären, warum mich das nicht gecatcht hat. Ich fand aber auch die Story jetzt nicht wirklich interessant, das wäre gar nichts, was ich gucken wollen würde.
Nee, diese Art der Geschichten gibt es oft, ne? Es hat so ein bisschen True Detective Vibes, aber nicht auf der Qualität.
Du, Robert, ich habe einfach für sowas keinen Kopf, weil meine Zeit verbringe ich lieber im Kino, um die Schlümpfe zu gucken, zum Beispiel.
Ich mochte den letzten Teil so sehr nicht, dass ich das nicht konnte. Aber ich bin gespannt.
Wann kam der denn raus? Ich habe echt überlegt, gab es schon mal einen Schlümpfe-Film? Ich war mir nicht sicher.
Ja, es gab auf jeden Fall einen mit Neil Patrick Harris, so einen Halbrealfilm. Ich glaube, das war auch der letzte und es muss für Gina, da gab es einen so einen Schlumpf, der immer so Neugierig hieß, ich weiß nicht, ob es den jetzt auch gibt, ist immer so an Neugierig, hat immer in die Häuser reingeguckt, das war der lustigste im Film, meinte immer so, was geht denn hier ab? Und der hat so als Running Gag das 4-5 Mal im Film gemacht, das fand ich ganz nett, aber immer irgend so eine Gargamel, Azrael, ein Schlumpf ist geklaut, ich glaube, diesmal ist ja Schlumpfine entführt, Schlumpfine wird entführt, glaube ich.
Nee.
Im neuen Film, dachte ich. Erzähl mir mal. Ich kann mir, also belehre mich eines Besseren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schlümpfe funktionieren.
Ich schaue gerade hier parallel. 2011 gab es die Schlümpfe. 2013 gab es die Schlümpfe 2. Und 2017 gab es die Schlümpfe 3, das verlorene Dorf. Also
den habe ich auf jeden Fall gesehen. Okay. Den habe ich auf jeden Fall gesehen.
Es gibt offenbar wirklich mehr als genug. Dieses Mal ist es die Schlümpfe, der große Kinofilm. Keine Ahnung, warum da jetzt wieder von vorne angefangen wird. Ganz groß wird auch die ganze Zeit darauf geachtet, Rihanna zu vermarkten. Die spricht hier nämlich Schlumpfine. Es geht eigentlich darum, dass die Bösen in dem Fall nicht mehr Gargamel, sondern Razamel, sein Bruder, der ist auf der Suche nach einem Zauberbuch. Dieses Zauberbuch, das findet am Anfang einen Schlumpf. Der hat noch keinen Namen. Der ist in Schlumpfhausen und alle haben ja dann Namen. Ne? Es gibt Schlaubi-Schlumpf, es gibt wen gibt es denn eigentlich noch? Es gibt
Clumsy, der tollpatschig ist.
Wie heißt der die ganze Zeit mies gelaunt ist?
Es gibt Grumpy, ist der Grumpy, glaube ich. Grumpy. Dann den Muskulösen gibt es auf jeden Fall. Dann gibt's Handy-Schlumpf, den Handwerker.
Genau, der alles kann, genau.
Und guck mal, ich bin voll drin.
Ja, ich merke schon. Und diese Schlümpfe, ich kann gleich erklären, warum ich mir das nicht merken konnte. Diese Schlümpfe, die haben ihren Platz im Leben gefunden. Und er hat diesen Platz im Leben nun noch nicht gefunden, bekommt dann aber durch ein ganz besonderes magisches Buch Zauberkräfte. Und mit diesen Zauberkräften zaubert er dann irgendwas. Darauf wird dann der böse Zauber Razamel aufmerksam. Und der kidnappt dann Papa Schlumpf. Und dann muss man den Bruder von Papa Schlumpf finden. Und dieser Bruder heißt dann Ken. Und Ken, der führt die dann zu einem anderen Typen, zum anderen Bruder. Den gibt's auch, glaube ich, noch. Ich verwechsel das, glaube ich, gerade, weil irgendwann ist es bei mir tatsächlich verschwommen zu einem riesigen Brei aus Blau und Bla. Die Kleine neben mir, ich war mit der Kleinen im Kino, die saß da und kam hinterher raus und meinte, ja, ich fand den ganz gut so. Und also nicht Begeisterung oder wie bei Drachenzähmen leicht gemacht, dass sie da wirklich geweint hätte oder mitgefiebert hätte, sondern eher so, na ja, ich fand den jetzt gar nicht so. Und ich dachte nur, oh, ist das schrecklich. Weil also mein größtes Problem damit war, dass dieser Film, der die ganze Zeit von der Gemeinschaft der Schlümpfe redet, sich überhaupt nicht für die Schlümpfe interessiert. Also es ist am Anfang noch so, dass im Dorf stellen sich die Schlümpfe einmal vor, als nämlich dieser Schlumpf sich beschwert und sagt, ich habe keinen Namen, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Und dann kommen alle Schlümpfe rein und sagen, ich bin Schlaubi-Schlumpf, ich bin Handy-Schlumpf. Und jetzt überleg dir doch mal, wer du sein könntest. Und danach kommt kein einziger dieser Schlümpfe jemals wieder zum Tragen. Es ist nicht so, dass Schlaubi einmal einen besonders schlauen Move machen würde, dass Hefti seine Kraft einsetzen würde in der Situation. Keiner dieser Schlümpfe, ist völlig egal, welcher Schlumpf dabei ist bei diesem Abenteuer, die sagen ab und zu auch mal Sachen, bei denen ich dachte, das hätte jetzt jeder Schlumpf sagen können. Ich blicke auch gar nicht mehr durch, wer welcher Schlumpf ist, weil es geht im Grunde nur um Papa Schlumpf, eigentlich fast noch mehr um die Bösewichter. Und es geht am Anfang darum, dass es so Individualismus, wer bin ich eigentlich, herausfinden, wer man selber ist und zu sich selber stehen. Und irgendwann switcht dann das Thema und will mir erklären, ah nee, Moment, die Gruppe ist wichtig. Das ist eigentlich noch viel wichtiger. Die Gemeinschaft ist wichtiger als das Individuum. Und da dachte ich so, das ist super weird, was die hier, also was auch immer die Message da sein soll. Es ist nie richtig klar gewesen. Und die Geschichte, die währenddessen erzählt wird, hätte in einer ganz normalen Folge der Schlümpfe, die früher halt in den 80ern gelaufen ist, wahrscheinlich auch die Hälfte zu Tode gelangweilt. Das ist für Kinder, wie meine Tochter sagte, ja. Und ich fand's eher scheiße. Also als Elternteil würde ich wirklich empfehlen, guckt euch jetzt Lilo und Stitch an, guckt euch Drachenzähmen leicht gemacht an. Es gibt Alternativen gerade im Kino, in das ihr eure Kinder reinschleifen könnt. Oder ihr könnt euch im Heimkino jetzt auch Flow endlich
K-Pop
angucken.
K-Pop Demon Hunters.
Oder K-Pop Demon Hunters, ja, genau. Da haben uns auch letzte Woche einige Eltern geschrieben, dass sie das nur für ihre Kinder angemacht haben und dann sind sie daneben sitzen geblieben. Also es gibt gerade Alternativen, die Schlümpfe muss niemand gucken. Und trotzdem hat er, was hast du gesagt vorhin, 100.000 in Deutschland gemacht am Startwochenende?
Der hat 150.000, aber warte, das finde ich natürlich, David, das ist gar kein Problem. Ja. Ein Klick und ich finde das raus. 157,5, also 1.000. Das ist ordentlich. Zwar sogar unter der Prognose, aber das ist ordentlich. In den USA hat er 11 Millionen eingespielt. Das dürfte nicht so viel sein, weil auch so ein Schlümpfe-Film ist nicht ganz billig zu animieren, nehme ich an. Wie sah denn die Animation aus? Sah die okay aus, oder?
Es sah okay aus, ja. Kann ich nicht sagen. Das ist, also ich glaube, auf dem Level der vorherigen Schlümpfe-Filme, aber die habe ich nicht gesehen, deswegen ist das jetzt reine Spekulation und eigentlich Quatsch, was ich sage.
David, was würdest du denn eigentlich machen, wenn die Welt untergeht?
Ich glaube, ich würde als erstes dich anrufen und dir nochmal sagen, dass du mein absoluter Schatzi-Spatzi bist.
Meinst du, wir würden dann nochmal irgendwie miteinander Abschiedsworte wechseln?
Ja, es kommt drauf an, wie die Welt untergeht. Wenn die Welt in 5 Minuten untergeht, dann würde ich, glaube ich, mich nochmal melden.
Na, vielleicht so 3 Tage.
Dann klar, bin ich mir sicher. Ja. Ich würde dir schreiben. Ja, also ich glaube, cool. Ich würde wahrscheinlich, aber. Ich habe ja nur ein Umfeld, das überschaubar ist aus Menschen, die ich wirklich mag. Da zählst du dazu und dementsprechend würde ich natürlich.
Das klingt, als wenn es auch noch die gibt, die nicht wissen, dass du sie eigentlich nicht magst. Das aber glaub.
Nee, die Leute, die ich nicht mag, die wissen, dass ich sie nicht mag. Aber ich glaube, ich würde mich auch deswegen mal melden, weil ich das Gefühl hätte, Robert hat vielleicht noch einen Plan, auf den ich nicht gekommen bin, weil ich wieder viel zu panisch und chaotisch bin.
Hättest du Angst? Ich denke immer so, ey, wenn wir alle draufgehen, ist irgendwie okay.
Nee, ich glaube, ich hätte Angst in dem Moment schon. Ich glaube schon. Ich glaube, Sterben macht Angst, ja.
Das mochte ich bei Deep Impact, hieß der, ne? Da ist doch das Endbild, wie die beiden sich umarmen und der Komet einschlägt, wenn ich mich richtig erinnere.
Dieses Bild von Knowing bleibt mir auch immer im Kopf. Knowing mit Nicolas Cage, wo es erst so eine Reihe von Katastrophen gibt, die dann darauf hinweisen, dass die Welt untergeht. Und dann gibt es so eine riesige Feuerwalze, die um die Erde wandert. Und bei Don't Look Up ist das Ende ja auch sehr ähnlich. Da sitzen die ja dann um den Tisch herum. Und das ist irgendwie, das ist die Traumvorstellung, die man davon hat. Alle sind irgendwie panisch, aber versuchen noch irgendwie da das Beste draus zu machen. Ich träume davon manchmal. Das ist tatsächlich ein Traum.
Dass die Welt untergeht.
Dass tatsächlich dieses Bild aus Knowing habe ich dann in meinen Träumen häufig vor mir, dass ich an der Fensterscheibe stehe mit meinen Liebenden und es wird wärmer und wärmer und eine Feuerwalze kommt auf uns zu. Was ist das Letzte, was einem da durch den Kopf geht und wie ist es wohl, wenn die einschlägt, diese Walze? Sorry für die sehr deepen auch darken Gedanken, die wir da jetzt gerade äußern. Aber Robert, du hast gefragt, ich habe geantwortet.
Ja,
worauf willst du hinaus?
Das ist eine Verbindung, weil diese Woche startet der Film The Life of Chuck, basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King. Und das ist ein Film, der in seiner Aktstruktur auf den Kopf gestellt wird, sodass du irgendwie gar nicht so richtig erst weißt, was gehört denn wo zusammen. Und ich versuch's mal so zusammenzufassen. Die Welt geht unter. Und zwar auch ein bisschen Stück für Stück. Seit Monaten funktioniert das Internet kaum. Woanders in der Welt gibt es Krankheiten, die sich ausbreiten. In China, in Russland, glaube ich, gibt es eine Art Revolution. In Deutschland brechen Vulkane aus. Also es passieren Dinge.
Erdlöcher verschlucken ganze Teile von Kontinenten.
Die Welt geht ganz langsam, aber sicher unter. Das merkt man zum Beispiel auch in der spannenden Dialog mit David Dismalkian. Selbst Pornhub funktioniert nicht mehr.
Ja.
Was irgendwie alle Männer anscheinend dann doch irgendwie mitbekommen. Und mitten in dieser Welt, die ganz sicher untergeht, erleben wir zuerst einen Lehrer und eine Krankenschwester, die mal ein Paar waren und im Grunde zusammen in die Apokalypse gehen. Und mit auch einem Bild, wo wir so ein bisschen sehen, wie wirklich das Universum Stück für Stück zerstört wird. Aber so kurz davor ploppen in der kleinen Stadt, in der die leben, diese Plakate oder Werbenachrichten auf, von denen David vorhin auch gesprochen hat, auf denen steht, dass man sich für 39 tolle Jahre Charles Kranz bedankt.
Genau.
Leute fragen sich, wer ist denn Charles Kranz? Und nachdem die Welt so am Untergehen ist, gehen wir in dessen Leben, wie er als Buchhalter auch gerne tanzt und woher seine Leidenschaft für die Buchhalterei und das Tanzen als Kind ursprünglich kam, nachdem er bei seinen Großeltern aufgewachsen ist. Das ist The Life of Chuck. Ein Film, wo David sagt, ich wusste, Robert, du wirst ihn mögen, er ist so schmalzig. Und ich mich zu ihm drehte und sagte, David, nein, der ist einfach schön.
Ja, nee, das tut mir leid. Genau das, was du gerade erzählt hast, nämlich diese Prämisse vom Anfang, dieses Spiel mit der Frage, was wäre denn wenn? Und das Worldbuilding, was da passiert, das ist auch richtig gut. Ich habe das lange nicht erlebt. Das ist ein Film, der mit dieser Weltuntergangs, mit diesem Szenario spielt, dass der das so fein aufbaut, auch durch Gespräche, aber auch durch Dinge, die gezeigt werden, durch Hintergrundbilder aus Nachrichten. Und er manchmal einfach nur auf die, ne, die eine Frau geht dann, ist eine Ärztin oder Krankenschwester, geht ins Krankenhaus und kommt da an und alles ist leer, weil niemand mehr kommt. Keine Ärzte mehr da sind, aber auch keine Patienten mehr gebracht werden. Und das ist ein Bild, was irgendwie was auslöst sofort. Und ich dachte so, oh, das ist aber spannend. Das ist ein interessantes Mysterium, was der Film dann aufbaut. Mike Flanagan, der den Film gedreht hat, hatte ja zuletzt diese Fall of the House of Usher Serie gemacht, gilt ja auch als Horror, ja, Prodigy, also so ein richtiger Prophet, der da alle möglichen Filme und Projekte mitmacht. Und hier hat er dann sich aber das Buch, und ich kannte das nicht, von Stephen King, der hat das ursprünglich geschrieben, die Geschichte, genommen. Und ich dachte so, na, da wird jetzt aber was, also Stephen King hat ja durchaus auch mal so Richtung Science Fiction, aber da wird schon auch Horror mit reinkommen, was das jetzt wohl wird. Und dann switcht der Film komplett, also so ganz komplett. Und dann erreicht das irgendwie diese dramaturgische Tiefe eines Taylor Swift Musikvideos, hatte ich das Gefühl. Also mitsamt Tanz, aber es wird dann auch gelacht und dann sagen sich die Figuren, oh, ist das Leben nicht schön? Aber ah, nee, so richtig schön ist es auch nicht, weil es gibt auch ganz viele Situationen, da muss man auch nicht lachen, weil dann ist es auch schwer und dann ist mal jemand krank und oh Mann und aber wenigstens hat man dann auch man muss den Mut auch fassen, das Beste aus der Situation zu machen. Und irgendwann stellt dann unser Chuck fest, er ist viele. Beziehungsweise im Englischen, ich habe die englische Originalversion, sagte, I contain multitudes. Und da wollte ich kotzen, als ich das gehört habe, weil ich dachte, ist das schrecklich. Also ab dem Moment, wo, und das ist leider ab dem ersten Dreh, es ist auch in so einer Dreiaktstruktur, und sobald der erste Akt endet, spoilen sie dir auch, was eigentlich mit dem ersten Akt gemeint ist. Was da das Mysterium, das wird sofort aufgelöst. Das heißt, ich musste noch zwei Akte aushalten, die dann auch so painfully obvious sind, dass ich dachte, und dann dieser Schmalz, ja, diese Leute, die tanzen und lachen und ah, Problemchen hier und dann aber doch nicht. Schrecklich.
Ich habe Gina dazugeholt und ich hatte den Stream von Life of Chuck und wollte ihr unbedingt besagte Tanzszene zeigen. Und ich drücke so und wir beide gucken so und find's voll toll. Ich mach Stopp und sage zu ihr, ich find's voll schön, aber ich weiß, dass David an der Stelle raus ist.
Ja, so raus. Ich bin so raus in solchen Momenten. Ich mag das leider nicht.
Schon als du diesen Beat so hörst und er den Finger nach oben macht, die Kamera nach oben schwenkt, ich so, alles klar. Wenn dann auch noch die Großmutter kurz gegengeschnitten wird, ich dachte, haha, ich sag mal so, ich pack den unter lebensbejahend, ne, aber auch schon auf die Art, wie du sagst, ne, es hat was von einem Poesiealbum, das man umblättert und man kann da drin sein oder man kann sagen, nee, ich möchte draufbrechen. Wenn man das jetzt quasi, wenn man dafür auf diese Art nicht empfänglich ist, und da kannst du auch nichts machen. Manche Menschen sind, oder ich sag mal, ich lass mich gerne im Kino manipulieren. Das werden wir, glaube ich, bei, wenn wir über The Fantastic Four reden, auch merken, weil das, was mich dazu bringt, The Life of Chuck so zu mögen, hat mich auch bei The Fantastic Four durchaus fast, also doch zu Tränen gedrängt in dem Film. War ganz krass, den irgendwie zu gucken. Ich bin für diese Art empfänglich, für dieses, ich sag mal, melancholische Märchen. Sowohl in seinem nihilistischen, die Welt geht unter Charakter, als auch in dem, ey, das Leben kann schön sein. Umarm's einfach so, wie es ist. So, egal wie es kommt. Und das mag ich sehr gerne. Vielleicht, ich habe den geguckt in so einer Woche, wo bei mir privat auch echt ganz schön viel hoch und runter ging und nicht bloß so von wegen so Kleinigkeiten, sondern es ging wirklich hoch und runter. Es war wirklich ein bisschen anstrengend. Und dann kam dieser Film und ich dachte so, ey, aber so sind die Lebensvibes. Und das ist wirklich die Frage, wie gehst du damit um? Was machst du damit? Und ich mochte das gerne. Aber Stephen King ist ja auch in Die Verurteilten, aber wer noch in Green Mile, hat er ja auch so diese Momente, wenn es um diese kleine Maus geht, die so unnatürlich lange lebt. So ein Gimmick, was er einbaut. Der hatte so dieses träumerische, märchenhafte, was er in seinen Nicht-Horrorgeschichten gerne einbaut. Und das aber hier als ganzer Film. Ich fand das sweet. In der Vermarktung ein bisschen schwierig, weil Tom Hiddleston hat irgendwie so viel Screentime, wie es überhaupt nicht zu der Vermarktung des Films passt. Ist ein bisschen unfair, hat aber tolle, junge Darsteller, wie ich finde. Und wenn man das Thema Tanzen ein wenig mag, wird man das ziemlich niedlich finden, glaube ich, in The Life of Chuck. Ich fand den ja, schön, David.
Wie wenig das Drehbuch dann auch irgendwie selbstständig zusammenhält, merkt man auch daran, wie viel Voice-Over hier benötigt wird, um den Film irgendwie ja von A nach B auch führen zu können. Gerade im zweiten Akt merkt man es dann sehr deutlich. Ich bin bei diesem Getanze halt raus, wenn man mir auf der einen Seite erst eine sehr düstere Geschichte erzählen möchte, dann ist dann plötzlich ein kompletter tonaler Switch da und eine Figur verhält sich so, wie sich keine Figur, also kein echter Mensch auf der Straße verhalten würde, der an so einem Ding vorbeiläuft. Ja, manchmal frage ich mich, habe ich einen zu zynischen Blick auf die Welt, aber es ist, ne, man kann das natürlich auch anders empfinden. Es hat mich stark an einen anderen Film erinnert, den ich eh nicht schrecklich finde, und zwar Cloud Atlas. Cloud Atlas hat auch so wie Life of Chuck Momente. Und bei Cloud Atlas hatte ich auch gedacht, so oh, eigentlich das, was da drüber liegt, ist eigentlich eine interessante Geschichte, aber es wird durch so viel Schmalz und Quark irgendwie kaputt gemacht. Und gerade in den Dialogen, da bin ich auch nie reingekommen. Und wenn ihr Cloud Atlas mögt, ja, nur mal als Vergleich, dann ist das hier ein ganz großer Wurf für euch.
Du, ob das jetzt an dir liegt, ich glaube, es gibt Leute, die lieben La La Land, so wie ich. Es gibt Leute, die sagen, nee, ist überhaupt nicht meins. Dazwischen ist gar nicht so viel Platz. Die liebt den oder hasst den?
Die hasst den. Die hasst La La Land.
Okay, ich glaube, dazwischen ist gar nicht so wahnsinnig viel Platz. Und wer die La La Land liebt, der hat für sowas wie, wenn diese Tanzerei da losgeht, glaube ich, der geht einem ein bisschen das Herz auf. Aber ist ja auch völlig in Ordnung. The Life of Chuck ist auf jeden Fall ein bisschen was bei Stephen King aus der Reihe tanzt. Übrigens höre ich gerade Der Todesmarsch. Ich habe so die ersten anderthalb Stunden gehört von 10 Stunden Hörbuch. Richtig gut.
Ja?
Also richtig interessant. Bin ich gespannt, wie sie das auch so, weil sich da nach und nach so Fragen von der Figur entblättern, wo ich auch so beim Hören das denke, ach stimmt, was passiert denn eigentlich dann und was passiert denn dann? Wie wirst du in der Situation umgehen? Wenn sie das in dem Film gut zusammenbringen.
Kannst du einen nennen, ohne zu spoilen?
Naja, also bei der Todesmarsch ist es so, ich glaube, das weiß man so ein bisschen, die müssen ja laufen, eine bestimmte Geschwindigkeit. Genau. Und wenn sie die unterschreiten, kriegen sie eine Verwarnung. Und die können, da gibt bestimmte Regeln, 3 Verwarnungen bekommen, dann scheiden sie aus. Wie sie ausscheiden, sieht man im Trailer. Wer es nicht weiß, muss man nicht verraten. Aber man kann, wenn man zum Beispiel eine Stunde lang läuft ohne Verwarnung, dann tägt man wieder eine. Und ganz am Anfang gibt's unter diesen Jungen, die da antreten, auch so einen Übermut, ne? Und dann überlegt man, oh, kann ich mir eine Verwarnung leisten, indem ich, wenn ich da angefeuert werde, zu so einer jungen Frau hingehe, mich umarmen lasse. Und da wird's kurz so ein bisschen fast wie ganz kurz erotisch. Und dafür kassiert man eine Verwarnung. Oder was machst du jetzt, wenn du einen Wadenkrampf kriegst, aber schon 2 Verwarnungen hast? Es gibt so Situationen, wo ich dachte, ja, da kommt dann noch mehr, ne? Oder wenn irgendwo Wolken aufziehen, machst du das oder nimmst du Proviant mit oder nicht, was für Gepäck und was für Regeln es so gibt, auf was man sich fokussieren soll, was nicht, bis hin zu der Wahl des richtigen Schuhwerks, ne? Da wären ja Dinge, auf die du sonst nicht achtest, total essentiell. Und das erblättert sich aber erst so nach und nach. So ein bisschen, ich musste an manchen Momenten denken, so ein bisschen wie bei der Soldat James Ryan, wo er sagt, immer zwei Paar Socken haben. Wie wichtig Socken im Krieg? So, du denkst so, was? Aber ja, das gibt's dann halt, wo sie auch ihre Haftbomben mitbauen. Kurzum, fängt also richtig gut. Und danach höre ich The Running Man, weil ich will mehr zu Buchverfilmungen vorher die Bücher mal hören. Das fand ich bei Dune richtig cool und will das jetzt mehr machen. Auf jeden Fall bin ich da sehr gespannt. Okay, kommen wir zu dem ganz großen und letzten Film, über den wir diese Woche reden, nämlich dem neuen Marvel-Film aus dem MCU, The Fantastic Four First Steps. Das erste Mal, seitdem Disney 20th Century Fox gekauft hat und damit auch die Rechte an den Fantastischen Vier, tauchen die auf als Teil des MCU. Möchtest du oder soll ich Ding erzählen?
Ich wollte kurz mal fragen, was ist denn deine bisherige Geschichte mit den Fantastic Four? Du wirst natürlich den 2015er gesehen haben, weil du da ja schon Kritiken gemacht hast.
Ich fand die als Kind richtig toll. Das waren auch so einige meiner einzigen Helden, die ich neben Superman und Batman und Spider-Man gesehen habe auf der anderen Seite. Und ich fand immer das so cool, dass der sich so dehnen kann und dass die als Familie unterwegs waren, obwohl die ja teilweise gar nicht miteinander verwandt sind. Ich fand die halt immer schon total spannend. Und dann mochte ich sehr diese Jessica Alba-Verfilmungen, den ersten und den zweiten. Ich weiß bis heute noch, rein in die Klamotten, raus aus die Klamotten, wenn sie sich da unsichtbar machen muss, bis hin zu dieser Hochzeit auf dem Dach da. Ich fand das Baxter-Building auch immer cool. Mhm. Auch wie ich damals Dr. Van Doom, der Darsteller ist ja gestorben vor letzte zwei, drei Wochen. Ja, ne?
Genau.
Kennengelernt habe. Da gibt's ja auch mal einen Kontakt mit dem Silver Surfer im zweiten Teil. Also ich mochte die immer gerne und dieser letzte Versuch der Verfilmung war ja von Konstantin Film, um sich Rechte zu sichern, um Optionen offen zu halten. Aber ich fand die halt immer schon toll, weil die so als Gruppe funktionieren und so unterschiedliche Charaktere sind. Auf jeden Fall habe ich mich deswegen sehr gefreut und ich fand die, und die habe ich als Kind als einer der wenigen Helden als Kontakt gehabt. So ein Iron Man zum Beispiel kannte ich als Kind gar nicht. Aber die Fantastic Four haben mich schon immer begleitet. Wie ist es bei dir?
Früher habe ich diese Spider-Man-TV-Serie geguckt und ich war eher so der Turtles-Gucker und dann gab es diese eine Show, wo Spider-Man mit Iceman und ich glaube noch einen Flammentyp irgendwie, die Fantastischen Freunde oder so hieß das. Ich glaube, die Fantastischen Vier, die gab es gar nicht als Comic-Serie, zumindest ist es mir nicht so richtig bekannt. Ich bin irgendwann auf die gestoßen. Ich glaube aber, dass dieser Jessica Alba-Film auch das erste Mal gewesen ist. Die fand ich damals, ja, okay, ich glaube, dass ich den zweiten auch noch ein bisschen besser fand, aber ich weiß auch noch, dass ich damals schon so von Figuren wie Galactus gehört hatte. Und als ich im Kino saß und Galactus dann eine Wolke war und gar nicht irgendwie, also ich glaube, aus dieser Wolke, da gibt's ganz kurz mal einen Schatten, der so aussieht wie Galactus in den Comics, aber sie hatten, glaube ich, damals Panik, dass das nicht funktionieren könnte und dass der wahrscheinlich zu viel CGI-Budget auffrisst. Fand ich so okay. Ich habe später dann dieses Roger Corman-Ding gesehen, was der für 2 Millionen zusammengeschustert hat für Konstantin. Konstantin wollte ja die Rechte unbedingt behalten. Die hatten die sich Anfang der 90er gesichert. Und dann hatte Marvel gesagt, ja, wenn ihr jetzt nichts mit den Rechten macht, dann wollen wir den wiederhaben. Und dann sind sie zu Roger Corman gegangen und haben gesagt, hier, mach uns mal für ein Minimalbudget einen Film. Den könnt ihr euch auf YouTube angucken. Der ist auch, ich finde den total charmant. Der ist gar nicht so mies, wie viele sagen. Zumindest so, wenn man andere Filme von Roger Corman gewöhnt ist. Aber der Bodensatz kam dann mit dem letzten Teil mit von 2015, wie ich finde, der war wirklich mies, der hat nicht funktioniert. Und da wurde vor allen Dingen eine Sache, was du gerade gesagt hast, nämlich dieser Zusammenhalt, dieses Gefühl von Familie und wir sind eine Gruppe und wir sind unterschiedliche Charaktere, das hat man da komplett außen vor gelassen. Das ist überhaupt nicht zum Tragen gekommen. Und das ist ja wohl die Kernidee von Fantastic Four. Und die nicht mit in den Film zu integrieren, ist wahrscheinlich das Schlimmste, was man dem Film antun kann. Ich finde, hier machen sie sogar noch einen Schritt mehr, indem sie noch ein Familienmitglied dazu holen. Und das macht nochmal 3 Stufen mehr an emotionaler Fallhöhe, was es da oben drauf packt, sodass ich das Gefühl hatte, hier geht's nicht nur um die Familie, sondern hier geht's auch um wirklich was. Und wenn der Bösewicht dieses Familiengefüge bedroht, dann ist man auch als Zuschauer involviert. Aber erzähl mal, worum es geht.
Es ist keine klassische Origin-Story, denn wir steigen schon ein, als die Fantastischen Vier vor 4 Jahren, als sie als Astronauten im Weltall unterwegs waren, Ben Grimm, der beste Freund von Reed Richards, der Mr. Fantastic ist, dann gibt es seine Frau Sue Storm und ihren Bruder, Schrägstrich, dann Schwager und auch besten Freund von Ben, oder guter Freund von Ben Grimm, Johnny Storm. Die vier zusammen im Weltall unterwegs waren und durch eine Sonneneruption wurde ihre DNA verändert, sodass sie übernatürliche Fähigkeiten haben. Der eine kann sich endlos oder sehr weit stretchen, die andere kann sich unsichtbar machen, Schilde erzeugen, der dritte kann fliegen und sich in eine Flamme verwandeln und der vierte ist sehr, sehr stark. Und nach 4 Jahren Beschützung der Menschheit vor verschiedensten Schurken taucht aber auf einmal ein Silver Surfer oder eine Silver Surferin auf und verkündet die Ankunft von Galactus und dass die Erde das nächste Ziel sei, von diesem diese Erde eben zu verschlingen und zu zerstören. Und das ist die große Herausforderung für die Fantastischen Vier, während, und das sehen wir gleich ganz am Anfang des Films, Sue Storm schwanger ist. Und damit stellen sich auch viele Themen wie Elternschaft, Verantwortung, Liebe und vor allem, was man jetzt beschützt, nochmal auf einen ganz anderen Sockel. Und das ist so die Ausgangssituation von die Fantastic Four First Steps.
Mhm. Ja, ich fand am Anfang, ich war überrascht, wie schnell der über diese Origin-Story hinweg wischt. Und ich hatte am Anfang auch ein bisschen so Probleme herauszufinden, wer sind denn die Charaktere jetzt hier eigentlich? Weil alle Filme ja ihre eigene Version davon präsentieren. Und ich kann da vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, aber das größte Problem hatte ich noch bei Reed Richards. Aber es ist zum Beispiel so bei Ben Grimm, also das Ding, der ist jetzt schon Steinmonster. Und der Jessica Alba-Film hat zum Beispiel damals vor diese Frage gestellt, wie kommt der eigentlich klar im Leben? Der fand das ja furchtbar, diese Verwandlung, und hat dann erst im Verlaufe dieses ersten Films, glaube ich, hatte gelernt, damit zu leben und das auch anzunehmen für sich. Diesen inneren Wandel hat dieser Ben Grimm vermutlich schon durch. Vielleicht hat er ihn auch nie gemacht. Und das sind aber Fragen, die mir immer wieder im Kopf geblieben sind. Bei all den Figuren habe ich wenig innere Konflikte, wenig irgendwas gespürt. Ben Grimm zum Beispiel ist so jemand, der bringt so eine gewisse Wärme in die Situation rein. Also das ist keiner, der jetzt nur flotte Sprüche reißt, sondern da ist dann durchaus immer mal wieder eine Hand auf der Schulter in den Momenten, wo es das braucht. Johnny Storm wiederum, der kriegt noch am meisten zu tun, wie ich finde. Mein größtes Problem hatte ich dann zum Beispiel mit Reed Richards. Pedro Pascal spielt den eher so, wie er alles spielt. Ich merke auch mittlerweile, dass Pedro Pascal als Schauspieler für mich, da geht eigentlich mehr. Ich merke, dass ich den in so komödiantischen Rollen eigentlich noch fast am besten finde, weil hier habe ich nie mehr gesehen als ihn selbst, weil Reed Richards als Figur auch so wenig da ist. Reed Richards ist ja eigentlich nicht nur der Typ, der sich ganz doll dehnen kann. In den Comics ist er ja vor allen Dingen, seine eigentliche Superkraft ist sein Intellekt. Er ist, glaube ich, neben Tony Stark und vielleicht noch Dr. Doom einer der drei intelligentesten Menschen auf dem Planeten. Und es gibt hier in dem Film immer wieder so Situationen, wo er, weil das habe ich relativ früh gedacht, habe ich gedacht, zeig mir das doch mal. Lass den doch mal in Situationen auch Probleme lösen. Aber ganz viel ist es hier so, dass er sagt, ich habe diese Sache hier gerade erfunden. Oder ich habe hier, während du gerade nicht hingeguckt hast und das Publikum nicht da hingeschaut hat, habe ich diesen Stuhl hier entwickelt oder dieses System, was Dinge transportiert oder diese andere Sache, die Dinge macht oder diese Anzüge neu entwickelt. Und dann gibt es aber 2 Momente im Film, wo er eine derart dämliche Entscheidung trifft, dass ich dachte so, okay, das ist ja völlig widersprüchlich, es funktioniert für mich gar nicht. Der eine Moment, ich sehe gerade, wie du dein Gesicht verziehst, ich versuche mal beide spoilerfrei zu erzählen. Es gibt einen mit einer Pressekonferenz.
Das dachte ich mir.
Da erzählt er etwas, wo ich dachte, why? Das ist ja übelst stulle, das ist ja richtig dumm. So eine Little White Lie in dem Moment hätte den gesamten zweiten Akt dann nämlich völlig ja unnötig gemacht. Denn ab diesem Moment wird ein Problem erzeugt, das, um es dann zu lösen, zu einem anderen Plan führt, der so abstrus ist. Also es wird dann wirklich so krass abstrus, was dieser Plan will, der dann auch so viele Variablen hat, wo nur eine Variable, wenn die wackelt, das wird dann später natürlich genauso kommen, wo ich dachte, und das hat er nicht bedacht. Weil das wird dieser Plan, der vom intelligentesten Mann des Planeten, weil ein Stark und ein Dr. Doom scheinen auf diesem Planeten nicht zu existieren, dieser Plan bricht sofort in sich zusammen. Und ich dachte, das ist ja völliger Quatsch. Da wackelt das Worldbuilding für mich. Ich fand auch, dass zum Beispiel, wenn ich schon bei Worldbuilding bin, das 60er-Jahres-Setting ist seltsam. Also es wirkt für mich ein bisschen wie Nostalgia-Bait, weil auf der einen Seite gucken noch alle im Röhrenfernseher Fernsehen und alles ist so, wie man es kennt in den 60ern. Auf der anderen Seite gibt es Lichtgeschwindigkeitsflüge und es gibt Teleportationen und es gibt schwebende Autos, also Technologien, die wir selbst heute nicht haben. Auch da, also das ist all over the place. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses 60er-Jahres-Setting bewusst gewählt wurde. Es ist bewusst gewählt worden, um Nostalgie in den Zuschauern auszulösen. Und ich merkte, dass es bei mir durchaus funktioniert hat, weil ich mich erinnert gefühlt habe an alte Comicfilme. Ich will den Film jetzt gar nicht zu sehr kritisieren, denn im Endeffekt muss ich sagen, ich hatte Spaß, ich fand den gut, aber das sind so Sachen, also gerade bei den Charakteren, da gehe ich nicht mit und da merkte ich wieder, Marvel hat ein ganz großes Problem mittlerweile. Ich habe jetzt, als ich die Kritik vorhin geschrieben habe, auch wieder gesehen, es gibt so viele Momente im Trailer. Es gibt zum Beispiel einen, da setzt sich Ben Grimm neben den Hund. Da zieht er gerade so ein Boot, das sieht man auch im Film, zieht er gerade ein Boot aus dem Wasser, da hilft er offenbar. Aber diese Hilfeszenen, das ist am Anfang zu einer kurzen Montage geschnitten worden. Im Trailer setzt er sich aber noch neben den Hund und scheint mit dem zu sprechen. Das ist komplett rausgeschnitten worden, weil es natürlich nicht zu dieser schnellen Dynamik einer Montage passt. Aber ich dachte, genau das sind die Momente, die aus den Charakteren dann Charaktere machen und nicht nur lose Schablonen. Und das war mein größtes Problem, weil ich dachte, ja, Marvel hofft halt, dass ich irgendwann auch in den zweiten, dritten, vierten, fünften gehe und dann in den Avengers 7, 6 und 8, damit sich dann das Bild von den Fantastic Four, was sie mir eigentlich präsentieren wollten, bei mir vervollständigt. Aber es ist nicht mehr so wie in den anfänglichen 2000ern, wo im ersten Spider-Man, im ersten X-Men, wo da die Figuren schon so erzählt wurden, dass ich verstanden habe, wer sie sind.
Das war jetzt viel. Ich glaube, wenn du diese vier Charaktere erzählen willst und auch mit ihrem Weg, den sie dann in dieses Universum gehen, musst du so ein bisschen schauen, kriegst du das ganzheitlich hin oder nicht. Was dieser Film offensichtlich versucht, ist, die Gruppendynamik in den Vordergrund zu rücken und das Opfer, was im Raum steht, in den Vordergrund zu rücken, um zu zeigen oder die Frage zu stellen, wie weit bist du bereit zu gehen oder wie weit bist du bereit, etwas zu machen, um zu beschützen, was dir am liebsten ist. Auf dieser sehr emotionalen Ebene agiert der und ich finde, der funktioniert ja auch. Also ich war am Ende zum Showdown hin so gespannt und so angespannt und auch richtig emotional involviert, dass mir das fast schon nicht mehr gut getan hat. Habe ich gar nicht auch so richtig erwartet von diesem Film. Ich finde, das, was du sagst, was an den Figuren in ihrer jeweiligen Tiefe fehlt, gibt es an vielen schönen Momenten untereinander. Ich mag zum Beispiel, dass du das Paar von Reed Richards und Sue Storm siehst und verstehst. Du siehst aber auch den Bruder, der ein bisschen aus dem Schatten treten will, der Frauenheld zu sein, für den er anscheinend bekannt ist, der immer nur seine Cornflakes frisst, sondern selber auch mal was reißen oder lernen möchte. Und du siehst Ben Grimm, der schon versucht, einen Anschluss an Menschen zu finden und sich freut, gesehen zu werden durch die Augen als mehr als nur dieser Steinfels, über den sich Kinder freuen, wenn er irgendwie was Schweres hochhebt. Das ist in den Filmen, die du von Jessica Alba beschrieben hast, ich meine, gerade bei Ben Grimm, da versteckt er sich ja noch richtig in dem Detektivmantel mit Hut und so im ersten Teil und traut sich nicht, in die Reflexion von der Ladenscheibe zu sehen. Das wird hier zur Seite geschoben für diese Gruppe. Für mich funktioniert das, weil ich sie als Gruppe erst einmal, oder dieses Familiengefüge, weil das Thema Leben von ganz von Anfang an und Tod bis ganz zum Ende sehr weit gesponnen wird in diesem Bogen, funktioniert das für mich, dass man sagt, okay, wir setzen auf diese Gruppendynamik und weniger auf die Charaktere einzeln. Dass Reed Richards auch mit seinen Superkräften so wenig zur Geltung kommt, hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Tatsächlich haben hier Sue Storm und Johnny Storm so die größten Auftritte, was das anbelangt. Zum Beispiel die Pressekonferenz, weil du darüber geredet hast. Ich glaube, hier geht es mehr darum, fast der Figur aufzuerlegen, dass selbst in den schwierigsten Situationen man sich für die Ehrlichkeit oder die Wahrheit entscheidet, um dem sowas Pures, sowas Naives zu verleihen. Sodass, wenn wir wissen, diese Figur wird uns nicht belügen.
Das hätte in den Superman gepasst, auch deswegen, weil Superman so erzählt ist. Also James Gunn baut diesen Film genauso auf. Und hätte Superman so eine Pressekonferenz im letzten Drittel gehabt, dann hätte man voll gesagt, so, ja, das ist der Charakter, den hat man mir vorher so erzählt. Bei Reed Richards wird das aber vorher so nicht erzählt. Das heißt, du reimst dir das zusammen, dass das so.
Naja, aber er kriegt ja mehr als eine Frage gestellt und jede Frage wird ehrlich beantwortet. Wir sehen ja im Trailer unter anderem die Frage, sind wir sicher? Und er antwortet, ich weiß es nicht. Und ich finde, wenn das nur an einem Punkt wäre, aber zu keinem Zeitpunkt in diesem Film siehst du an dieser Figur, dass sie irgendwie lügt oder Sachen versucht zu verheimlichen. Und deswegen funktioniert das für mich, ohne vorher den Vorlauf zu haben, weil ich eben in jenem Moment lerne, so habe ich den zu nehmen. Wenn ich den jetzt in einem anderen Film anders erlebe, dann habe ich rückwirkend ein Problem damit. Aber hier, wo so viel auf dem Spiel steht und er weiß das mit seinem Intellekt, fand ich es eigentlich gut. Ich fand es gut, auch wenn man sagen würde, ist es die klügste Entscheidung, weil du kannst dich denken, was alles kommt, aber du verstehst,
ja,
was ich meine.
Aber ja, ich verstehe, was du meinst, aber was halt das Dumme ist, ist, dass dann, es führt dann dazu, zu einer Verkomplizierung. Ne, sagen wir es mal so.
Voll.
Es wird dann dazu führen, dass die Menschen auf eine andere Art auf sie reagieren und das hat dann aber keine Konsequenzen, weil das löst sich dann relativ schnell auf, denn es wird dann eine Rede geben. Ich sag nicht, welcher Charakter das macht, aber die Rede fand ich furchtbar, weil sie...
Super.
Ja, nee, ich nicht, weil mein Problem war damit, das, was da gesagt wird, löst in den Leuten sofort etwas aus, sofort. So, und das ist Quatsch. Also selbst wenn wir das in den 60er Jahren verorten und sagen, okay, wir sind nicht im Jahr 2025, wo natürlich von hinten irgendjemand reinschreien würde und sagen würde, aber, ne, so wie das heute auf jeden Fall wäre, dann wäre das nicht so. Und dann fängt man mit einer Geschichte an, die hat mich, ehrlich gesagt, erinnerst du dich noch an The Core, wo der Erdkern aufhört, sich zu drehen und dadurch die Erde das Gravitationsfeld verlässt. Und dann muss ja die Welt zusammenhalten. Alle, das gesamte Geld der Erde wird dann auf ein Forschungsprojekt ja geworfen. Und das ist ein Film, der ist super trash. Und dem nimmt man es ab, weil, ja, der ist halt Quark. Aber hier passt das dann plötzlich gar nicht mehr rein. Also ich muss sagen, der Film wird dann hirnrissig. Ich finde den Mittelteil fand ich leider blöde. Ich finde aber, da gehe ich mit, das, was du sagst, diese emotionalen Teile. Ich mochte zum Beispiel total die Gespräche zwischen Sue und Reed Richards, wo es um das Kind geht und wo es aber auch um dunkle Gedanken von Reed Richards geht, der als hochintelligenter Mann irgendwie gefühlt damit auch mit so diesem Fluch hat, dass er alle Möglichkeiten in seinem Kopf durchgeht. Auch die, die Sue Storm als Mutter zum Beispiel gar nicht bereit ist zu denken, weil das zu krass für sie als Mutter vielleicht wäre. Und das ist total spannend. Das ist total schön geschrieben auch. Und das ist schön gespielt von den beiden auch. Vanessa Kirby ist da auch richtig gut. Solche Momente mochte ich total. Also es gibt die Ruhe und die Zwischenmenschlichkeit, da bin ich voll bei dir. Und das hat mich auch immer wieder zurückgeholt. Also wann immer es total blöde wurde in der Handlung, dachte ich, oh ja, der Anker sind diese vier. Damit kann ich arbeiten.
Ich muss aber für meinen Teil auch sagen, wann immer die Frage im Raum steht, bist du bereit, etwas zu opfern? Ich war sofort bei den handelnden Figuren.
Als Vater.
Und habe sofort gesagt, also ganz ehrlich, ich habe zu Gina, ich glaube vorgestern gesagt, bevor ich Vater war, habe ich immer gedacht, wenn jemand meinem Kind was tut, dann muss ich die Polizei rufen, dafür sind wir ein Rechtsstaat. Und der muss vor Gericht und mit allen Konsequenzen, die dafür vorgesehen sind. Jetzt sage ich, ich ziehe der Person das Fleisch selber von den Knochen mit meinen Händen. Ich bin da so emotional geworden. Und ich saß in dem Film und ich war so, es ist gerade extreme Phase, habe ich das Gefühl. Und war da extrem involviert. Und deswegen hat das für mich auch über den für dich schwachen Teil total gerettet. Weil ich die ganze Zeit da saß und mich fragte, boah, wie wird ich denn? Und ich war auch mit diesem, dass sie da eben so frisch Eltern sind, so, das ist ja für die auch was ganz anderes. Und du siehst es, du siehst diesen Switch. Du siehst bei Vanessa Kirby diesen Switch von Partnerin zur Mutter. Und das fand ich total schön. Ich finde auch, dass eine Jennifer Garner als die Silver Surferin, das mochte ich eigentlich schon im letzten Trailer dann, die kündigt sich auf so eine majestätisch bedrohliche Art an.
Julia Garner.
Habe ich Jennifer schon mal gesagt, Julia, Die kündigt sich auf so eine majestätisch bedrohliche Art an, auf der Leinwand und mit dem Klang. Fand ich toll. Ja, auch das Design rund um die Idee Galactus hatte was für sich alleine mit seiner Größe und mit seiner Wucht. Es hat ein sehr gutes Design. Wir haben ja eigentlich einen auf der Gegenseite etwas sehr Eindimensionales, was so kurz andeutet, was dann im Grunde der Grund sei. Aber das konnte ich so mitnehmen, weil das für sich mit seiner Größe so viel Wirkung erzeugt hat, dass ich da sehr involviert war. Also ich habe auf diesen Film große Hoffnung gesetzt und ich fand den genauso gut wie Thunderbolts zuletzt, nur ganz anders. Ich fand die beide jetzt ziemlich stark, um Welten besser als vieles der letzten Sachen, die ich bei Marvel jemals gesehen habe in den letzten Jahren. Ich bin sehr happy mit diesem Fantastic Four. Es sei mal ganz kurz als Service-Info für alle gesagt, es gibt eine Mid-Credit-Scene, die wird euch mehr interessieren mit so einem Blick nach vorne und eine End-Credit-Scene, die so ein bisschen Spaß haben, aber da werdet ihr vielleicht bereuen, bis zum Ende sitzen geblieben zu sein. Da verpasst ihr zumindest aus meiner Sicht nichts, wenn ihr die nicht seht.
Ja, ich will noch was ganz kurz dazu sagen zu dieser, zu Galactus. Beziehungsweise generell muss ich mal sagen, zwei Momente fand ich besonders stark. Es gibt einen, da fliegen die Fantastic Four ins All. Und dann kommt die erste große Konfrontation und den fand ich mega. Das fand ich einfach toll gemacht, toll erzählt, toll gepaced. Die Action hatte Impact in den Momenten. Es gab aber auch eine schöne Anspannung, weil man auch merkt, dass diese Bedrohlichkeit, die sich aufbaut durch den Silver Surfer und Galactus, die ist da, die ist spürbar. Galactus hat hier diese Wucht, die ich mir erhofft hätte. Am Ende wird diese fast ein bisschen aufgelöst. Da muss ich sagen, da war dann bei Galactus ein bisschen was, ne? Also wie das mit ihm dann am Ende aufgelöst wird, da dachte ich dann, das passt jetzt aber nicht zu dieser fast unbezwingbaren Kreatur, die alles kann. Aber anyway, das hat mich dann auch nicht, weil ich dachte, die Spannungsmomente sind gut zugespitzt, die Action sieht ganz gut aus, die Effekte, boah, kann man sich immer drüber streiten, aber ich habe nichts gesehen, bei dem ich dachte, ach, das ist mir jetzt zu viel. Da fand ich andere Filme, wie zum Beispiel Black Panther 2, gehen dann vielmehr auch in so einer Digital-CGI-Optik unter. Also immer dann, wenn es gekracht hat, war ich voll dabei. Ich fand die Spannung und Anspannung super, ich fand den Silver Surfer super. Das Einzige, was ich nicht so gut fand, war, wie gesagt, wie die Figuren erzählt werden und der gesamte Mittelteil, dieser Plan, der erzählt wird, der ist für mich einfach nur Humbug. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich gehe nicht ganz mit. Ich würde nicht sagen, dass es auf dem Niveau von Thunderbolts ist. Der hatte zwar auch so seine Schwächen, aber ich fand die Thunderbolts, zumindest so ein Teil davon, also so 3-4 Leute bei den Thunderbolts waren besonders interessant und Sentry vor allen Dingen, also Bob. Die fand ich nochmal stärker. Aber ich würde schon sagen, das hier geht in die richtige Richtung. Und wenn ich das so im Marvel Cinematic Universe verorten müsste, würde ich das auf einer Stufe sehen mit den ersten. Mit dem ersten Captain America, mit dem ersten Thor, die noch so, ja, so ein bisschen naiv, ein bisschen, die waren sympathisch, charismatisch, aber auch ein bisschen stupide. Und da merkt es, gerade Thor, hatte ich das Gefühl, merkte man noch an, dass da viel aus Plastik zusammengezimmert wurde, weil man noch nicht so richtig weiß, wie man diese Filme erzählen soll. Da würde ich diesen Film verorten.
Die Musik würde ich noch kurz mal hervorheben. Bei Fantastic Four fiel mir immer wieder auf, dass auch so in so kleinen Szenen, in denen nur, in Anführungszeichen, miteinander gesprochen wird, so ganz sanft im Hintergrund die Streicher spielen und die Musik so fein und filigran wirkte, dachte ich immer wieder, oh, und dann ich wusste nicht, dass Michael Giacchino die Musik gemacht hat, ist mir während des Schauens dachte ich, ah, das ging sehr gut rein. Ich glaube, wenn ihr sagt, ihr habt euch ohnehin drauf gefreut. Oder mal gucken, wie so ein ganz anderes Kapitel, weil die Fantastic Four knüpfen eben nicht unbedingt an etwas an, was es vorher im MCU schon gab. Gebt der Sache doch mal eine Chance. Ich glaube, da habt ihr Freude im Kinosaal.
Wie ist denn das eigentlich? Hast du das mitbekommen mit der Ansage von Kevin Feige, dass sie das jetzt nach Avengers Secret Wars, soll das MCU komplett gerebootet werden? Ich habe das so verstanden, dass dann einige Charaktere oder alle Charaktere neu gecastet werden. Das heißt,
also Iron Man und Captain America wurde irgendwie ganz klar, hatte ich das gehört, dass man die eventuell neu casten möchte. Aber das MCU ist jetzt 17 Jahre alt. Also, willst du da wieder von vorn? Ich weiß es nicht.
Also weil die Frage, die sich mir da am ehesten gestellt hat, war, werden wir jetzt die Fantastic Four nochmal wiedersehen? Außer in dem Avengers-Film, und in dem dann alles auf den Kopf gestellt wird. Also das wäre ein bisschen wenig Zeit, die man mit denen verbringen konnte. Weil dafür geht in diesem Film hier auch zu viel Zeit für Galactus drauf.
Nee, ich glaube, die Besetzung ist auch zu, das ist eine zu spannende Besetzung, als dass dann schon wieder Schluss sein sollte. Gucken wir mal, die Fantastic Four sind, ich habe eine sehr spannende Timeline oder Fantheorie gehört, was wir in Avengers Doomsday sehen werden. Und das passt zu dem, was wir heute gesehen haben in diesem Film. Und das hat aber auch letztendlich damit zu tun, wie denn die X-Men überhaupt erst ins MCU kommen. Und ab dem Punkt müssen wir einfach mal gucken, was sich wie ausgeht. Aber ich denke, die Fantastic Four bleiben uns noch eine Weile halten. Vielleicht werden sie nur Teile neu casten und mit diesen neuen Geschichten weiterziehen. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ich denke mal, die Einspielergebnisse werden ganz klar eine Richtung vorgeben, wie man da weiter verfährt.
Ja, alles klar.
Okay,
gut.
Dann, liebe Leute, das war's für diese Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder. Danke fürs Einschalten und bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.